Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Die Galerie 11 ist zurück aus der Sommerpause und zeigt seit Anfang August Papierarbeiten der Hamburger Künstlerin Anne Dinkhuhn. Das Interview zur Ausstellungseröffnung hörst du hier gleich im Anschluss. Diese Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe, das bis Ende September etliche Hauptwerke von Anne Dinkhuhn im Kreismuseum Prinzesshof zeigt. Das Wenzel-Hablik-Museum selber ist gerade in einer Sanierungsphase. Museumsleiter Axel Feuß, ich begrüße ihn auch gleich noch persönlich, hatte mich ein Jahr vorher angerufen und zu dieser Kooperation eingeladen. Eine tolle Gelegenheit für mich, für die Künstlerin und auch für euch, sich eine künstlerische Welt nicht nur im Endergebnis, sondern auch mit den Vorarbeiten, den Fingerübungen anzusehen. Diese Fingerübungen in der Ausstellung in der Galerie 11 aus dem Archiv einer Forscherin stammen aus den Jahren 2018 bis 2024. Es sind wenige gemalte Bilder und gezeichnete Naturstudien. Darauf aufbauend erforschte Anne Dinkhuhn verschiedene Strukturen wie die Maserung in Blättern, die Zeichen in den Jahresringen einer Baumscheibe oder die Anordnung der Zweige in einem Vogelnest. Anne ist Jahrgang 1965 und studierte in Berlin, bevor sie sich in Hamburg niederließ, ins Haus ihrer Großeltern, die auch Künstler waren. Eine also äußerst spannende Biografie. So, nun aber ran an die Kunst von Anne Dinkhuhn. So, herzlich willkommen zur Ausstellung nach der Sommerpause. Seid ihr alle da? Wunderbar. Aus dem Archiv einer Forscherin zeigt verschiedene Papierarbeiten und einige Güsse, Abgüsse der Hamburger Künstlerin Anne Dinkhuhn neben mir. Damit wir gleich starten können mit unserem Interview, möchte ich euch und Sie bitten, mit mir Anne Dinkhuhn ganz herzlich hier in der Galerie 11 zu begrüßen. Herzlich willkommen!
So machen wir das
immer, genau.
Vielen Dank.
Liebe Anne, du wohnst und arbeitest in Hamburg. Wie bist du hier und mit wem bist du hier?
Heute?
Heute. Also die, die immer mal hier sind zu eröffnen, die wissen, das ist also fast immer meine Anfangsfrage. Okay. Habe ich dir davon gar nicht erzählt?
Nee, hast du mir gar nichts erzählt. Okay. Wie bin ich hier? Ich bin hier mit meinem Auto und meinem Hund. Und Holger hat mich begleitet aus Hamburg. Also gar eigentlich nicht begleitet, aber wir haben uns hier getroffen.
Und du warst vorher noch im Kreismuseum, dazu kommen wir gleich.
Ja, das stimmt, genau.
Schön.
Es gibt noch zwei andere aus Hamburg, die ich hier dann überraschenderweise heute getroffen habe. Vielen Dank, dass ihr auch gekommen seid.
Wunderbar, das ist doch toll. Ja, mit Anne Dinkhuhn zeigen wir hier mal wieder eine Einzelposition, aber es gibt doch eine Doppelung. Denn Anne ist hier nur mit einem Teil ihrer künstlerischen Arbeit vertreten. Parallel zeigt das Wenzel-Hablik-Museum im Kreismuseum Prinzesshof eine weitere Facette, und zwar mit großen Hauptwerken von schwimmenden Rätseln und Gelächtern. Anne Dinkhuhn im Dialog mit Wenzel-Hablik. Federführend dabei war Dr. Axel Feuß, Leiter des Wenzel-Hablik-Museums, den ich hiermit nochmal persönlich herzlich begrüßen möchte. Schön, dass du da bist. Hallo. Anne, wo wir Axel Feuß gerade zu fassen haben.
Ja.
Ich glaube, ihr kennt euch schon länger. Axel, du wohnst in Flensburg, ne? Du kanntest Annes Großmutter. Anne, du bist ja näher am Mikro. Erzähl mal die Geschichte dazu, die Vorgeschichte zu dieser Doppelausstellung.
Also die Vorgeschichte zu der Doppelausstellung geht tatsächlich über Herrn Feuß, der in Flensburg lebt und arbeitet auch und den Nachlass meiner Großmutter mitgesichtet hat für die Ausstellung und die Übernahme im Museumsberg. Wir haben Arbeiten meiner Großmutter dem Museum überlassen, geschenkt und damit verbunden war eine sehr schöne große Einzelausstellung und ein wunderbarer Katalog und den hat Axel Feuß zu verantworten und das hat er wunderbar gemacht, da haben wir uns kennengelernt.
Schön und seitdem seid ihr so locker in Kontakt? Okay,
ja,
okay.
Ja. Uns in Ausstellung gesehen, er hat meine Ausstellung in Kunst und Co. in Flensburg gesehen und wir haben eigentlich immer Kontakt gehalten.
Mhm. Wenn wir jetzt gleich reinspringen aus dem Archiv einer Forscherin,
ja.
Jetzt bin ich ganz gemein. Anne, nach was forschst du denn eigentlich? Kannst du das beschreiben?
Tja, also das Wort kommt von dir, ne?
Du hast gesagt, das ist super.
Ja. Aber ich habe eigentlich kein Problem damit, die künstlerische Arbeit auch als Forschung zu betrachten und zu bezeichnen. Das ist auch gar nicht so unüblich. Entspricht schon dem, wie ich arbeite. Wobei ich natürlich jetzt weniger den Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten oder den Anspruch einer akademischen, korrekten Arbeitsweise habe. Ne? Also es ist schon in jedem Fall eine Suche. Also es ist dahinter eine Fragehaltung, ein Bedürfnis, eine Suche. Und es ist auch so, dass aus einem Schritt der nächste meistens folgt. Also so gesehen ist es schon eine konsequente Arbeit.
Und Hauptthemen sind ja letztendlich Natur im weitesten Sinne, also Umfeld. Und ich habe mir die Website angeguckt, da gibt es ja auch ganz viele. Und zum Teil ist es ja auch in den Ausstellungen zu sehen gewesen, zu sehen. Erinnerung, also ist ja auch etwas, was du dann zusammenträgst. Ich finde es total spannend. Ihr müsst mal auf ihre Website gehen. Da kann man nämlich in den einzelnen Themenfeldern wirklich recherchieren, mal anklicken und sehen, was Anne in den letzten Jahren, womit sie sich beschäftigt hat. Mein Feld hat Augen. Echoes from Childhood, da haben wir die Erinnerung, Memory Untold oder auch Floating, werden da in Einzelbildern gezeigt. In der Serie Lunaria hast du die feinen Blättchen der Silbertaler Pflanze. Wer hat das früher bei sich zu Hause im Garten gehabt? Kennt ihr diese Dinger? Die meisten nicken, genau. Und da hat Anne dann kleine, das sind so kartografische Skizzen, ja, also ganz kleine Details. Und auch gerade diese diaphanen, also durchscheinenden Unterlagen scheinen dich ja auch zu reizen. Einige Themen deiner Arbeit aus den letzten Jahren haben wir aber auch hier in der Ausstellung. Das sind ja letztendlich, wir haben es so ein bisschen proklamiert, so Vorarbeiten. Also Beispiele wären die Wasserspiele. Das sind hier diese drei aus der Serie Fokus. Dann haben wir die Pappeln aus der Serie Levis, Baumscheiben gibt es hier mehrere zum Thema Tempus oder Blattgerüste zur Serie Folia. Das sind diese schwarz gerahmten drei hier vorne. Die Bubble, die du letztes Jahr auch im Schloss Rheinbeck gezeigt hast, ist jetzt auch im Kreismuseum. Mhm. Ist eines der, finde ich, eindrucksvollsten Arbeiten. Habe ich natürlich nicht hier, weil ihr habt die jetzt ja nun.
Hast
du
die doch.
Da hast du mit einem riesigen, durchsichtigen Ball gearbeitet, in den man einsteigen kann und von innen, von außen hast du ihn bezeichnet. Das Zeichnen, Abzeichnen, Auszeichnen ist ein großer Schwerpunkt deiner Arbeit, wie wir hier eben auch sehr schön sehen können. Ob nun mit Bleistift, Fineliner, Neonmarker oder auch gekritzeltes auf dem Scratchboard, Zeichnen, das Ziehen von Linien begleitet dich. Ist das immer? Nimm uns mal mit. Wie oft hast du den Stift in der Hand oder wie oft bist du gedanklich bei der Linie?
Also du meinst jetzt
im künstlerischen
auf, ja, also in der Chronik meiner Entwicklung sozusagen,
ja, ja.
Oder im aktuellen? Also ich frage das deshalb, weil du hast es angedeutet, hier sind ja Arbeiten, die zum Teil etwas länger zurückliegen, wobei länger ist relativ, sind vielleicht ein paar Jahre. Und das sind zeichnerische Arbeiten. Man sieht hier einmal ein bisschen was mit Farbe. Das heißt, man kann hier ganz gut vielleicht nachvollziehen, wo ich herkomme, nämlich tatsächlich auch von einem malerischen Studium. Das war auch da in der Zeit. Also ich habe immer gezeichnet, so ist es nicht, aber ich habe eben auch in der Malerei bin ich gestartet. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass die Entwicklung ins Zeichnerische ging von diesen stark expressiven, malerischen, jugendlichen Arbeiten. Und das hat sich immer weiter, ist verfeinert, sozusagen strenger, vielleicht linearer geworden. Das heißt, man sieht auch hier noch eher malerische Ansätze, dieses Hell-Dunkel, ein bisschen räumlicher, atmosphärischer, viele Schatten, Übergänge, das Modulieren hat auch ein bisschen was Plastisches oft gehabt, also dieses Körperliche dann rausarbeiten. Aber im Laufe der Zeit, und das ist das, was ich sagen wollte, ist eigentlich das Zeichnen sehr feiner, sehr präziser, sehr ungeduldiger, manchmal aber auch ein geduldiger, sehr meditativer Vorgang, der nah am Schreiben ist in gewisser Weise. Mhm. Eigentlich eine Art von Analogie zum Denken. Es ist eigentlich eine sehr, ja, eine fortschreitende Bewegung eigentlich. Und die ist auch gedanklich, sie ist eben nicht nur haptisch oder physisch, sondern sie ist eben auch gedanklich eine Art von Reise. Also das ist so ein bisschen das Thematische. Mhm. Und was man hier in diesen Arbeiten insgesamt vielleicht sieht, ist so ein bisschen der das Vorfeld, wo ich herkomme, das ist inhaltlich das Landschaftliche, das Natürliche, das weniger eigentlich Abbildhafte, die schöne Blüte oder das einzelne schöne Element, sondern eigentlich eher das Thematische dahinter, die Natur in ihren Bewegungen, in ihren Strukturen, in ihrer Fragilität, in der Vergänglichkeit, das Zeitthema da drin und so weiter. Ja. Also das ist sozusagen der Hintergrund, von dem ich komme, und der hat sich jetzt im Beispiel Bubble dann weiterentwickelt in eine eigene Sprache, würde ich mal sagen, also eine neue Sprache. Also im Sinne von handschriftlichem Zeichnen, aber eben auch Beobachtetes mit integrieren und Chiffren übernehmen und daraus so eine Art eigene Kartografie zu entwickeln.
Ich habe dich ja zu Hause besucht, um mir einen Überblick über die künstlerische Arbeit insgesamt zu machen. Es ist ein kleines, lichtdurchflutetes Häuschen in idyllischer Lage, also völlig ruhig gelegen. Überall, ich sag mal, tüdelüt, Sammlerstücke, Erinnerungen, und andere würden sagen, ich weiß nicht, als Staubfänger vielleicht nicht, aber es ist halt viel zu gucken, sagen wir es mal so.
Kein Bauhaus, nee.
Es gibt einen riesigen Grafikschrank voller Papiere und hängende oder aufgerollte Folien. Es gibt auch im ersten Stock einen einfachen Holztisch, der fast frei war. Ist das dein Hauptarbeitsplatz?
Ich kann mich nicht erinnern.
Oder andersrum gefragt, gibt es einen Hauptarbeitsplatz? Oder ich habe so den Eindruck, dass du eigentlich schon immer in Gedanken bist. Also das ist eigentlich so das Hauptwerk.
Also das ist auch eine sehr spannende Frage, wo arbeite ich eigentlich? Das hängt auch stark damit zusammen, wie ich arbeite und umgekehrt. Also ich habe erlebt, dass ich in meinen kleinen Räumen auch kleiner werde in den Arbeiten und kleiner formatiert denke sozusagen. Und ich habe dann einen großen Raum gehabt und dann sind die Arbeiten explodiert. Das ist tatsächlich so. Aber was stimmt ist, dass ich eigentlich fortlaufend irgendwie mich im Prozess sehe oder fühle. Und das heißt, dass ich auch, wenn ich unterwegs bin, dass ich Materialien aufnehme, dass ich Sachen finde, dass ich die einverleibe mir, dass ich auch draufzeichne, dass ich sie sammle für die spätere Sammlung. Und so gesehen ist es schwer zu trennen, wann ist Atelierzeit und wann ist keine Atelierzeit.
Das aber, stimmt. Aber gibt es einen Ort, wo du sagst, so, und da setze ich mich jetzt hin und da realisiere ich das, was ich in
mich... Ja, das ist so richtig ein richtig schwieriges Thema, weil Atelier... Suchen, Atelier haben, Atelier finanzieren und Atelier halten, das ist alles gar nicht so einfach für Künstler natürlich. Im Moment habe ich einen sehr schönen, sehr großen Raum. Da hinten geht meine Adresse an das Dankeschön. Das ist nämlich Frau Winnemüller, die eben in der Genossenschaft auch tätig ist, wo ich eben wohne, aber wo ich eben auch jetzt im Moment dieses wunderschöne ehemalige Wasserwerk Pumpenhaus nutzen darf, was eine unglaubliche, wunderschöne Höhe hat. Relativ feucht ist, relativ sehr kalt ist im Winter, also ganz und gar kalt eigentlich, also semi, aber das ist dann so die Zeit jetzt im letzten Winter gewesen, dann bin ich eben zu Hause, also dann kann ich auch zu Hause arbeiten und reduziere mich dann eben, oder wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin, dieses Jahr nicht so viel, aber sonst mit dem Bus, dann bin ich auch gerne draußen und stehe irgendwo am Wasser und habe dann meine Sachen dabei, also ich kann mich anpassen.
Hab meine Sachen dabei, das heißt, wie groß ist dein Skizzenbuch?
Gar nicht, ich habe keine Skizzenbücher. Nö, ich habe Folien, ich habe Scratchboards, ich habe Papier, ich habe Kunst, ich habe Blätter, ich habe Natur, ich habe Folien, Rollen. Also klassische Formate habe ich eigentlich, also auch klassische Bildträger habe ich eigentlich wenig inzwischen. Mhm. Deswegen habe ich auch keine Rahmen. Wie bitte?
Hast du die Rollen dann im Rucksack?
Im Bus. Also ich habe ein Auto, in dem ich dann auch gut arbeiten kann. Ja. Oder eben die Sachen unter Bett verstauen. Ja. Genau. Ja. Das ist eigentlich auch eine Anekdote. Ich habe ja versucht, materiell mich zu reduzieren, kleiner zu werden. Ich habe ja auch diese großen Bäume, wollen wir nicht davon sprechen, aber ich hatte dann die Idee, aufblasbare Kunst ist doch eigentlich genial. Also man könnte eigentlich sich leichter machen, indem man weniger materiell mit sich rumschleppt. Und das ist dann diese Bubble geworden. Und die hat natürlich das Problem, dass ich sie doch nicht ganz mehr ablassen möchte, die Luft, weil ich auch von drin gezeichnet habe. So, und dann nehme ich mal stark an, dass sich das dann verbindet oder irgendwie verklebt und so. Also mit anderen Worten, jetzt habe ich auch noch eine Bubble.
Ja, weil das Ding aus Marmel hast du ja auch bei dir im Wohnzimmer hängen. Ne? Also dieses große, das ist wie, weiß ich nicht, drei Meter, wie auf dem Jahrmarkt, dieses zum Schießen, dieses. Da lief so ein Wildtierband lief dann da. Die hatten aber auch schon arge Beulen, ne? Die waren schon angeschossen.
Ja, mehr habe ich angeschossen.
Oh Gott.
Ja, da fließt es ineinander tatsächlich, das Wohnen und Arbeiten, ja, das stimmt.
Ja. Unter dem Titel Nocturnus fasst du eine Serie an Scratchboard-Motiven zusammen. Also Scratchboard sind schwarzgrundige Pappen oder so, wo man durch Ritzung dann letztendlich die Farbe wegnimmt, dann ist es halt weiß. So. Die Motive haben wir im Raum 2 und diese Motive finden wir manchmal auch auf Papier wieder. Landkarten, Radarbilder, Teile des menschlichen Körpers oder auch Tiere. Aber hier geht es eben nicht um schwarz auf weiß, sondern mit einmal um weiß auf schwarz. Gab es da einen besonderen Auslöser dafür, dass du letztendlich die Farbe invers gewechselt hast?
Das ist eine gute Frage. Also man könnte natürlich sagen, Holger hat mir irgendwann mal Scratchboards vorbeigebracht und sagte, kennst du das eigentlich schon, das Material? Kannte ich tatsächlich nicht. Was nahe liegt, ist, dass man eigentlich fast noch feiner arbeiten kann als mit Graphitstiften und so weiter, weil man ja mit einer Radiernadel ganz zart rausritzt. Das ist ja wie eine Radierung, nur ohne Druckverfahren und Druckmöglichkeiten. Das ist eben. Und das andere ist, dass ich, wenn man so sieht, eigentlich ja so sehr mich in diese Schwarz-Weiß-Welt begeben habe, dass das auch um Licht und Schatten geht tatsächlich, auch viel mit Schattenspielen arbeite und die Dunkelheit eine immer größere Rolle bekommen hat. Ne? Deswegen auch diese Ausstellung, die du erwähnt hast, die zum Teil ja wirklich aus dem Dunkel heraus, aus dem Nachtthema heraus, aus der Kindereinschlafsituation heraus oder aus dem Thema Jagd und Dämmerung heraus, so, da eigentlich eine Affinität dazu ist, aber eben auch ein Interesse an diesem Vorgang, wie etwas sich materialisiert oder bildhaft wird, aus dem Nichts, aus dem Undifferenten, etwas wird so, oder sichtbar wird. Also dieses Sichtbarwerden von und wieder verschwinden, finde ich hochinteressant.
Wir haben noch gar nicht gesprochen über deine Biografie. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Nur drei Sätze?
Drei Sätze. Ja, ich bin das dritte von 4 Kindern. Meine Eltern, also meine Großeltern waren beide Künstler, das hast du erwähnt. Und ich lebe jetzt auch in dem Häuschen, in dem meine Großeltern gelebt haben, also im Genossenschaftshaus aus den 20er, 30er Jahren, eben so eine Gartenstadtsiedlung raus aus der Stadt. Deswegen die großen Gärten und die kleinen Räume, aber sehr, sehr schön, wie du sagst, auch ruhig. Meine Eltern waren im Gegensatz zu meinen Großeltern extrem umtriebig und ungeduldig, im Sinne von nicht sesshaft, und wollten alles und wollten raus und sind entsprechend mit uns Kindern los. Und entsprechend war meine Kindheit von sehr viel Ortswechseln oder langen Abwesenheiten von zu Hause bis hin zu, was ist eigentlich zu Hause, davon geprägt. Ja. Also ich bin im Ausland geboren, in Afrika, und ich habe da Jahre verbracht und dann zurück nach Hamburg und dann wieder los nach Südamerika und ja, so weiter. Und ja, dieses etwas Nomadische ist, glaube ich, auch irgendwo ein Thema. Zumindest eine gewisse Unruhe oder auch eine gewisse Sehnsucht eigentlich immer.
Ja, oder auch eine Unabhängigkeit. Also man kann es ja auch genauso gut drehen.
Ja, man kann es verschieden sehen, das stimmt. Ja.
Du hast in Berlin Kunst, Kunstpädagogik und Philosophie studiert. Warum Berlin? Warum muss das Berlin sein?
Das ist jetzt auch eine gute Frage.
Wie kam ich denn?
Ja, toll. Wie kam ich nach Berlin? Also ich glaube, das war nicht unbedingt ein Muss, das muss Berlin sein. Ich war auch am Anfang gar nicht so ganz sicher, ob es überhaupt die Kunst ist, obwohl doch irgendwie war es ja auch klar. Aber ich war auch sehr affin dem Theater zugetan, also dem Bühnenbild eigentlich. Und ich habe im Theater Hospitanzen gemacht. Ich war dann auch an der Schaubühne. Ich glaube, dadurch kam das in Berlin. Und dann bin ich darüber dann in die Hochschule in Berlin gegangen. Ja, und wir haben, glaube ich, auch neulich darüber gesprochen, wenn ich jetzt so mit ein bisschen Abstand in den Prinzesshof gehe und die Räume so sehe, dann zumindest diesen dunklen Raum oder den ozeanischen Raum, dann fällt mir tatsächlich auch ein bisschen dieses Bühnenhafte wieder auf. Also weil wir sprachen darüber, welche Rolle spielt die Zeichnung. Ist elementar, aber das Räumliche und Atmosphärische und diese, ja, das, also Räume umwidmen oder inszenieren und füllen mit etwas, was vielleicht auch nur temporär ist, das reizt mich. Mhm. Ja.
Du bist ja relativ oft im Ausland gewesen, einen Auslandsaufenthalt hast du erwähnt und auch Residencies hast du gemacht. Das würde jetzt ja auch ganz gut zu dem passen, was du uns gerade erzählt hast, dass du ja auch in der Jugend schon relativ ortsunabhängig unterwegs gewesen bist. Ne? Bist du eigentlich als Kunstpädagogin irgendwann mal Lehrende gewesen oder war das nur so ein Spielbein?
Standbein. Also ich, fortlaufend muss ich arbeiten fürs Leben.
Ja, ja, okay.
Das geht gar nicht anders.
Ja, ja.
Also geht bei mir nicht anders. Mhm.
Von einem spannenden Projekt von Anne möchte ich noch erzählen. Das stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2020. Da hat sie 24 Stunden in einem Gartenpavillon verbracht und dort gearbeitet. Den Film darüber auf der Website solltet ihr euch auch unbedingt mal angucken. Danke an dieser Stelle an Holger Peach von Peach Pictures. Den hast du auch gemacht, ne? Daumen hoch. Also er hat auch Fotos gemacht im Kreismuseum jetzt von diesen fertig installierten Räumen. Und der Katalog wird dann am 20. August erscheinen. Ne? Also 18 Uhr könnt ihr vorbei, also nicht vorbei, also hier, da vorbeikommen. Und dann geht das mit dem Katalog los. Zurück zum Pavillon. Du hast Scheiben mit Zeichnungen versehen, die dann zum Teil wie Fensterscheiben ein Durchsehen ermöglichen, ein besonderes Durchsehen, weil das letztendlich ja mit Linien versetzt ist. In diesem erwähnten Film bist du zu hören mit folgenden Gedanken. Was in mir bedingt überhaupt das, was ich im Äußeren sehe, sehen kann, wahrnehmen kann? Eigentlich ist das ein erkenntnistheoretischer Versuchsaufbau. Wo sind die Grenzen zwischen Innen und Außen? Was passiert da auf der Grenze zwischen Innen und Außen? Dieses Pavillon-Projekt ist jetzt 6 Jahre her, ist die Forscherin Anne Dinkum dieser Erkenntnis inzwischen näher gekommen.
Das ist eine gute Frage.
Aber ich finde, das ist, ein bisschen viel. Ne? Hast du da eine Antwort? Das ist ja so ein Ding.
Das Ding ist, das große Ding ist das, was ich suche und was ich finde, ist ja ein anderes Ding. Ne? Also, oder was ich vielleicht gefunden hätte. Also wenn ich das so höre, ich habe diesen Film jetzt lange und den Text schon länger nicht gehört, denke ich, dass die Frage oder sage ich mal das Thema des Übergangs zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Ich und Außenwelt, diese ganze Thematik ist nach wie vor eigentlich mein künstlerisches Thema. Und ich habe verschiedene Versuchsaufbauten, würde ich mal sagen, die genau damit sich befassen. Deine Frage ist jetzt, ob ich was herausgefunden habe. Das ist wirklich spannend. Also ich glaube, dass zum Beispiel diese Bubble ist ja eigentlich eine Weiterführung dieses Pavillon-Gedankens, nämlich einer Fensterscheibe als Trennwand zu verstehen oder als materialisierter Übergang von zwei Welten. So, das Draufzeichnen ist dann eben ein sich einverleiben oder etwas dazu tun oder markieren und das wiederum, wenn man durchguckt, verändert ja wieder das, was man sieht und das ist ja so ein Wechselspiel, das geht immer hin und her. Und bei der Bubble bin ich dann eben nicht mal hierarchisch mit Fenster drin, Fenster draußen, wo ist drin, draußen, sondern das ist ja eigentlich rundherum für alle Seiten gleich gedacht so. Also alles offen. Ich glaube, andersrum zu sagen darauf, in dem Moment, wo ich mehr in diesen Raum hineingehe, eben wie jetzt in diesem ozeanischen Raum zum Beispiel, eher bühnenhaft inszeniere und habe die Schatten, die wandern, ist die Antwort eigentlich, wenn ich mich richtig im Raum befinde und den Raum richtig einverleibe mir, wenn ich jetzt nicht mehr nur bezeichne, beschrifte oder so, sondern wirklich den Raum, du nennst das Inszenieren, glaube ich, dann gibt es so einen Moment, wo das so eins wird. Also eigentlich die Wunschvorstellung ist, wirklich eins zu werden. Und das geht dann eben sehr ins Dreidimensionale.
Und ein Gedanke, ich hoffe, ich kriege die Kurve. Du bist ja aktiv künstlerisch tätig. Ich habe jetzt gerade das mitgekriegt, im Mai diesen Jahres kam eine Studie raus, wer sich, ich muss das auch mal ablesen, an der Londoner Universität, die hat herausgefunden, dass künstlerische und kulturelle Aktivitäten den Alterungsprozess verlangsamen. Ob nun aktiv oder rezeptiv, also darum ging es mir.
Das ist jetzt die Frage, ne?
Nee, beides. Beides. Du bist ja aktiv. Nein, mir ging es jetzt darum, wir gehen ja als, also nur Kunst machen für sich alleine ist ja nur das halbe Brot. Also es muss ja irgendwie ein Passer kommen, und also ein Rezipient oder eine Rezipientin, die dann versucht, da hinterher zu kommen. Ne? Das heißt, wir haben das heute hier alle richtig gemacht. So, ich möchte Sie und euch damit ermuntern, weiterhin das kulturelle Leben der Region zu nutzen und damit zu unterstützen. Wie schön, dass ihr also alle da seid. So, ich glaube, ich mache hier einen Schnitt. Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Es ist jetzt die Frage, ob es eine Frage gibt, die ich nicht gefragt habe.
Wie ist Quelle?
Also, man könnte Sie zum Beispiel fragen, Sie ist nur im BBK Hamburg und nicht in der GEDOC. Könnte man fragen, warum nicht? Man könnte fragen, ob es eine
Was ist denn BBK?
Berufsverband bildender Künstler.
Und nicht im
GEDOC, das ist die GEDOC. Gemeinschaft der deutschen und österreichischen Künstlerinnen.
Ja.
Könnte man fragen. Man könnte fragen, ob sie sich irgendwie vernetzt, ob sie sonst. Gut. Pass auf, ich würde vorschlagen, am Ende frage ich immer so im Interview, was es demnächst an tollen Projekten gibt, wo wir vielleicht hingehen könnten. Sowas. Gibt es irgendwas Schönes, was du planst für dieses Jahr, für demnächst, was deine Gedanken schon ordentlich involviert? Oder bist du jetzt erstmal nach diesen beiden Ausstellungsprojekten in der Pause?
Ich versuche sowas wie Pause. Ich bin noch etwas traumatisiert vom Aufbau.
Ja, sag doch nochmal, ich meine, das waren ja nicht nur 2 Wochen, das war ja, glaube ich, noch länger, ne? Oder?
Also ich meine jetzt wirklich nur den Aufbau, vom Moment an mit den LKWs hier vorzufahren und dann...
Also ihr wart ja Monate vorher schon nach Treuhand, doch schon gelbe Streifen gezogen.
Naja, also wir haben...
Wollt ihr zusammen mit Urlaub gehen jetzt?
Wir haben tagelang zu mehreren geräumt, gemacht, getan. So, also davon kann man sich ganz gut erholen vielleicht. Ich freue mich drauf, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, die Bubble auch jetzt nach dieser Ausstellung einmal noch mit rauszunehmen und drauf zu zeichnen. Das ist ja auch ein kleines Projekt.
Wann wird das denn sein? Ist das,
das wird anfangen, muss Anfang Oktober sein, weil ich dann Mitte Oktober die Bubble wiederum ausstelle in Hamburg im Kunsthaus Bergedorf, wo ich dann natürlich auch herzlich zu einlade.
Ja. Sag nochmal, ich habe das ja nachher als Podcast, fürs Protokoll, wann wird das sein?
Ja.
Das reichen wir nach.
Mitte Oktober.
Mitte Oktober. Laufen Sie alle Mitte Oktober in Hamburg rum. Na gut.
Ja, genau.
Okay.
Und sonst, geht's weiter.
Es geht weiter.
Ich
möchte, es geht weiter, das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte hinweisen, wir haben während dieser beiden Ausstellungen noch 2 Rundgänge. Am 1. September um 18 Uhr, am 12. September um 12 Uhr. Start ist im Kreismuseum Prinzessow mit dir zusammen. Da kommst du mit, ne?
Mhm.
Mhm. Also gibt es viel zu erzählen. Eine Stunde Kreismuseum und dann gibt es hier auch noch mal eine kleine Runde. Und dann kann man fragen.
Ausklang.
Also am 12. ist hier auch dann Finissage. Also 13 Uhr wäre sowieso Finissage. Wäre es sowieso noch mal ein Glaserl, hätte es dann gegeben. Und dann danach wird eingepackt. Gut. Mhm.
Also was mich interessiert, ist deine filigranen Arbeiten. Also erstens nicht, also auf mich wirkt das so mehrschichtig. So, also ich kann mir da irgendwas reinsehen, was da vielleicht noch gar nicht ist, aber sehr geil, ist mehrschichtig. Und musst du eine Pause machen? Oder wie arbeitest du an einem Bild? Also, oder arbeitest du auch mit Luke, weil das ist ja so filigran?
Also noch nicht. Also ich hoffe sehr, dass meine Augen noch mitmachen. Also,
ja.
Nein, ich arbeite nicht mit Lupe. Wie soll ich sagen? Das ist eine hochkonzentrierte Situation, aber sie ist für mich eigentlich nicht anstrengend.
Kann man da süchtig nach werden?
Vielleicht. Also es ist auf jeden Fall etwas, ich bin ja gerne nachts aktiv. Also ich bin froh, wenn der Tag dann geschafft ist und ich das Gefühl von freier Bahn habe und Zeitlosigkeit und Dunkelheit und alles ist weg. Und dann kann ich da mich so reinfallen lassen, dann geht das endlos eigentlich. Wenn nicht, dann der Brotjob ruft am nächsten Morgen so. Also das sind dann so die Begrenzungen, die man so hat. Aber von der Arbeit selber empfinde ich es noch nicht als zu anstrengend oder zu einseitig.
Also es ist eine Freude, das laufen zu lassen, denn so?
Ja, voll. Es ist aber auch so, das muss ich sagen, jetzt im Zuge dieses, ich komme immer wieder darauf zurück, auf dieses Meeresmotiv oder dieses Unterwasser-ozeanische Thema da habe ich ja wirklich gespielt auch. Ne? Da habe ich ja wirklich gebastelt und ich habe geklebt und ich habe ganz viel modelliert und so. Und das war mir aber auch eine Freude. Das hat schon auch Spaß gemacht. Mhm. Und da geht es auch noch ein bisschen weiter in der Richtung. Also, und das erlaube ich mir tatsächlich eben auch, die Medien zu wechseln. Also nicht mich ganz zu begrenzen.
Hast du da vorher schon die Idee oder fängst du an und es entwickelt sich dann während der Zeichnung?
Also es entwickelt sich tatsächlich, aber deswegen meinte ich das vorhin, es ist so diese Chronologie, also ich habe in einer Zeit so gezeichnet und nicht in der gleichen Zeit das gezeichnet, sondern es ist eigentlich eine Abfolge der Entwicklung. Und das heißt, wenn ich damit anfange, dann ist es nicht im Detail klar, aber es ist in der Struktur und in der Methode klar eigentlich, was ich gerade möchte.
Also zuerst Naturstudien in der Form, dann Oberflächenstudien, Strukturstudien.
Insgesamt schon, ja, ja. Also das ist tatsächlich auch so in Berlin gewesen. Die Ausbildung damals war eben relativ akademisch in dem Sinne, dass man sehr viel Naturstudium gemacht hat. Und natürlich sollte man auch frei Künstler sein in dem Moment, aber man sollte auch viel Naturstudium machen. Und das habe ich eigentlich immer schon, habe ich auch früher schon abzeichnen, alles immer. Also das ist eigentlich immer so der Anker gewesen, die Beobachtung und das sich abarbeiten.
Ja. Ihr könnt ja nachher nochmal in. Ja. Und der Fährung. Gibt es noch eine Frage? Ich glaube, ich muss gleich was trinken. Ich will nochmal ganz schnell Danke sagen an meinen Hartwig, der mich wieder, ne, der ist wieder am Film und der hat den Wein wieder besorgt, damit ihr gleich noch einen trinken könnt und so weiter. Also, wer noch nicht im Galerie-Newsletter ist, da ist ein Formular, da könnt ihr eure Mail hinterlassen. Und ich finde, wir stoßen jetzt an mit Wasser und Wein auf die Kultur. Ja. Schönen Abend wünsche ich euch.
Das war mein Interview mit Anne Dinkun. Ich hoffe, du hast ein wenig Einblick bekommen in ihre Arbeitsweise und ihren Blick aufs Leben. Besonders spannend, das ist hier gar nicht erwähnt worden, ein regelrechtes Seeabenteuer ist ihre Serie Soma, bei der sie mit einem Lötkolben in feine Papiere unterschiedlich große Löcher reingebrannt und diese Blätter dann in zwei oder drei Lagen übereinander gesetzt hat. Total spannend, sich anzugucken. Ihre Ausstellung läuft bei uns noch bis zum 12. September 2026. Um 12 Uhr an diesem Tag startet ja der letzte Rundgang mit ihr im Kreismuseum und dann kommt der ganze Trupp gegen 13 Uhr in die Galerie 11. Komm also gerne dazu, denn danach wird abgebaut. So, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur und Wort Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.